Die Rinderwirtschaft bemüht sich, den Export von Kälbern zu reduzieren. Neben dem Ausbau der Kälbermast ist die Belegung von Milchrassekühen wie Holstein-Friesen oder Braun-Swiss mit fleischbetonten Rindern eine Möglichkeit. In einem Versuch wurde diesbezüglich ein innovativer Ansatz gewählt. Die milchbetonten Kühe wurden bewusst mit einer sehr frühreifen Neuastrasse, in unserem Fall Angus, belegt, mit dem Ziel, unter extensiven Bedingungen eine sehr gute Fleischqualität zu erreichen und auch bereits bei geringem Mastgewicht schlachtreife Tiere zu haben. Wie dieser Versuch aufgebaut war, welche Ergebnisse es gibt und warum dieser Ansatz so innovativ und interessant ist, erfahren Sie heute in unserem Podcast Agrarseins Wissen kompakt. Ich, Andreas Steinwieder, freue mich dazu, Frau Dr. Margit Welig bei mir begrüßen zu dürfen. Margit leitet bei uns Mastversuche und ist auch Expertin, wenn es um Fleischqualität geht. Und sie hat dieses Forschungsprojekt auch geleitet. Liebe Margit, herzlich willkommen im Podcast.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich heute da sein kann.
Margit, ich denke, zu Beginn vielleicht definieren wir einmal, was ist überhaupt eine milchbetonte Rasse und warum sind milchbetonte Rassen für die Mast eine Herausforderung?
Also prinzipiell unterscheidet man, es gibt Milchrassen, es gibt zwei Nutzungsrassen und dann gibt es noch Fleischrassen. Milchrassen sind eben typisch, Holstein ist eine typische Milchrasse.
Oder also die schwarzbunten Kühe,
die, genau, man die so wir sieht. So kennen. Genau, mhm. Jersey, wer mhm. auch die vielleicht einige kennen, wäre auch eine stark milchbetonte Rasse. Dann gibt es die zwei Nutzungsrinder, Fleckvieh, das ja bei uns in Österreich einen sehr hohen Anteil hat, 3/4 aller Rinder haben als Hauptrasse Fleckvieh, das ist ein Zweinutzungsrind. Und dann gibt es noch die Fleischrassen, das sind bei uns vor allem französische Rassen, wie Limousin, Charolais, Blanc d'Aquiteur oder der weißblaue Belgier zum Beispiel. Und diese Milchrassen, eben Holstein oder auch Braun-Swiss, bei denen ist es so, die sind auf eine sehr hohe Milchleistung gezüchtet und diese Zucht auf hohe Milchleistung geht eben zu Lasten der Fleischleistung.
Ist es sozusagen, Milchleistung ist ein weibliches Merkmal und Fleischleistung eher ein männliches Merkmal und wenn ich jetzt in die eine Richtung züchte, dann geht das andere zurück, kann man das so sagen?
Kann man so in gewisser Sache sagen, in ganz Extremen kennen wir es ja zum Beispiel auch bei den Legehennen, wo dann die männlichen ja auch also kaum mehr mastfähig sind. Mhm, das ist eben in diese Richtung gehend und bei uns in Österreich ist eben auch so, dass die Rindermast, da wir so viel Fleckvieh haben, ist eben häufig mit zwei Nutzungsrassen, also mit Fleckvieh. Teilweise ist das dann auch noch eine sogenannte Gebrauchskreuzung mit einer Fleischrasse.
Was verstehst du unter Kreuzung?
Eine Kreuzung ist immer, dass man zum Beispiel als Muttertier nehme ich Fleckvieh. Oder könnte ich auch eine Milchrasse nehmen?
Holstein-Friesen in unserem Versuch,
genau,
oder?
Ja, auf den wir kommen dann später noch zu sprechen. Und als Vaterrasse nehme ich eine Fleischrasse. Bei uns in Österreich wird zum Beispiel gerne der weißblaue Belgier eingesetzt. Ich habe da mal Auswertungen von der Zuchtdata bekommen, dass ein großer Prozentsatz bei uns mit Holstein, weißblauen Belgier
milchbetonte Rassen belegt.
Genau, werden. Belegt mhm. wird. Mhm. Ist eben einfach, ich glaube, in der Beratung so ein bisschen drinnen, weil der weißblaue Belgier einen sehr, sehr guten Muskelansatz hat und gerade wenn wir jetzt über die auch Richtung Stiermast drehen oder Ochsen- und Kalbinnenmast und dass er hier einfach diese fleischbetonte Seite mit dann bringt. Bei Kreuzungen gibt es auch immer noch den sogenannten Heterosis-Effekt, der da hier manchmal zum Tragen kommt. Das bedeutet, dass die Nachkommen in ihrer Leistung ein bisschen über dem Durchschnitt der Elterntiere sind.
Also über dem Mittelwert,
über den Mittelwert
sozusagen.
Genau, ja, der Elterntiere.
Okay, jetzt da hast du den weißblauen Belgier angesprochen. Es gibt ja auch noch das Limousin-Rind als Kreuzungspartner, fleischbetont, oder auch Charolais-Rinder, Piemonteser, Chianina und so weiter. Mhm. Das alles sind eher spätreife Rassen. Und in unserem Versuch haben wir aber eher mit frühreifen Rassen gearbeitet. Kleinrahmiger, frühreifer, mit Angus in unserem
genau,
Fall.
Ja.
Was verstehst du unter frühreif?
Vielleicht eben noch einmal, also der Limousin, den du angesprochen hast, Limo ist ja sehr bekannt bei uns in der Mutterkuhhaltung und in der Jungrindproduktion. Mhm. Und Limousin, man muss allgemein sagen, bei den Rassen, es gibt innerhalb einer Rasse immer Früh- und Spätreife Linien.
Genau.
Genau, also das vielleicht noch, also es gibt auch beim Limo sehr Früh- und sehr Spätreife Rassen und beim Angus ist es prinzipiell auch so. Aber beim Angus ist es eben so, dass sehr viele Linien frühreif sind. Und frühreif bedeutet, dass sie schon sehr früh beginnen, einfach auch verstärkt Fett anzusetzen. Also Frühreife ist immer in gewisser Weise auch mit einem verstärkten Fettansatz. Also diese Frühreife bedeutet auch, dass sie ihr Wachstumsmaximum oder Potenzial verschiebt sich schon früher, ist früher.
Ein früheres Lebendgewicht.
Genau, ja. Also, und sie sind auch, wenn frühreife Tiere sind, auch schon früher physiologisch schlachtreif. Das heißt also, dass sie genügend Fett und auch Muskelmasse angesetzt haben und man würde sie dann auch schon etwas früher mit einem niedrigeren Mastendgewicht schlachten.
Warum sprichst du das Fett an? Weil, und was hat das zu tun mit dem optimalen Schlachtgewicht?
Ein gewisser Fettansatz ist notwendig oder eine Fetteinlagerung, damit man gute Fleischqualität hat. Da ist es eben auch so, man sollte da so ein Mittelmaß finden. Es gibt ja in Europa, in Österreich, diese fünfteilige Europa Fleisch- und Fettklasse und in der Fettklasse ist eben das Ziel auch immer einen Dreier, also von 1 bis 5, dass es mittel ist. Wenn es zu wenig ist, leidet die Fleischqualität. Wenn es aber zu hoch wird, dann ist es eben auch so, dass man sehr viel wegschneiden muss. Das ist natürlich dann auch wieder ein wirtschaftlicher Verlust. Und in unseren Markenfleischprogrammen gibt es da auch Grenzen, dass es eben nicht total mager sein darf, aber auch nicht total fett.
Warum leidet die Fleischqualität, wenn weniger Fett drinnen ist?
Fett ist eben zum einen ein Geschmacksträger und Fett ist auch ganz häufig, also wir reden da vor allem über das intramuskuläre Fett, das ist das Fett, das so als kleine weiße Punkte im Fleisch eingelagert ist und dieses intramuskuläre Fett ist auch notwendig für die Zartheit und für die Saftigkeit. Also es gibt da einen Zusammenhang, Fleisch, das gut marmoriert, nennt man das, also ich, wird häufig als zarter und saftiger empfunden. Das hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass Fett zum einen den Speichelfluss anregt, das wird dann als saftiger empfunden und auch die Muskelfasern ein bisschen auflockert, wenn du im Fett zwischen den Muskelfasern eingelagert bist.
Du hast jetzt was Interessantes angesprochen zum Schluss, die Muskelfasern. Mhm. Wenn ein Tier älter wird, werden die Muskelfasern ja auch gröber,
genau.
Größer und das empfinden wir dann auch als etwas nicht ganz so zart, oder?
Genau, also man kennt das auch vom Stier zum Beispiel. Einfach ein Stier im Vergleich zu Ochsen und Kalbinnen sind die Muskelfasern ein bisschen gröber, ein bisschen größer. Da ist aber auch, wenn es um die wertvollen Teilstücke geht, mit dem Thema Fleischreifung kann man hier auch immer noch was machen, dass man auch bei einem Maststier eine gute Fleischqualität hinbekommt. Da ist auch wieder das Thema relativ früh schlachten, damit eben die Fleischqualität.
Wenn ich jetzt unter extensiven Bedingungen Rindermast betreibe, macht es Sinn, eher mit frühreifen Kreuzungen zu arbeiten oder frühreifere Rassen zu verwenden. Warum ist das so?
Das hängt eben damit zusammen, weil ich einfach eben auch meine Futtergrundlage ist extensiver. Wenn ich jetzt denke Richtung Weide oder auf Biobetriebe, ich möchte da möglichst wenig Kraftfutter einsetzen, sehr viel auch aus dem Grundfutter herausholen. Und da haben einfach frühreife Linien auch Vorteile.
Natürlich, die frühreife bringt auch gewisse Nachteile mit sich. Vielleicht können wir das aber kurz noch anreden, bevor wir in den Versuch einsteigen.
Die Nachteile sind eben zum einen, wenn ich sie zu intensiv halten würde, würden sie mir stark verfetten. Und es kann auch sein, sehr frühreif, dass das Mastendgewicht kann ich nicht so hoch ansetzen. Sie haben vielleicht auch manchmal bei den Zunahmen, dass sie jetzt generell nicht so hoch die Zunahmen sind, über die gesamte Mast gesehen, als wenn ich jetzt mit sehr spätreifen Linien fahre.
Mhm. Gut, jetzt schauen wir vielleicht ein bisschen auf den Versuch. Mhm. Der Versuch ist ja bei uns in Raumberg-Gumpenstein gelaufen und der hat unterschiedliche Bereiche berührt. Also wir haben unterschiedliche Rassen, und Kreuzungen verglichen und wir haben zwei Haltungssysteme auch gehabt, oder?
Genau. Also dieser Versuch, der hat das Akronym Wiesenrind und das war ein Gemeinschaftsprojekt zwischen zwei Instituten. Meinem Institut, also dem Institut für Nutztierforschung, wo ich arbeite, da war vor allem der Häusler Hans, mein Kollege, der die Versuchsbetreuung gemacht hat und ich tätig. Und dann war ja auch das Bio-Institut dabei und da warst ja auch du maßgeblich auch bei der Projektidee und bei der Projektgestaltung involviert. Wie gesagt, also der Versuch ist auf zwei Standorten gelaufen, zum einen bei uns im konventionellen Bereich und dann auch noch am Bio-Institut im Bio-Bereich.
Wo wir beide.
Genau. Wie schon angesprochen, wir haben hier eine Kreuzung genommen, Holstein mal Angus. Die Mutterrasse war im Holstein, die waren aus unseren Milchviehherden und wir haben diese Milchkühe mit einem sehr frühreifen Angus, wir haben da zwei verschiedene Angus-Stiere im Einsatz gehabt, belegt. Und wir haben bei den Holstein Angus haben wir Ochsen und Kalbinnen gemästet und als Vergleichsgruppe hatten wir dann noch Fleckvieh, weil das bei uns in Österreich und im deutschsprachigen Raum eine große Bedeutung hat. Da haben wir uns nur die Ochsen angeschaut, weil wir die Kalbinnen für die Nachzucht gebraucht haben. Und wir haben dann eben zwei unterschiedliche Fütterungen so gesehen gehabt. Im konventionellen Bereich bei uns hier haben wir sie mit einer Heugrassilage-Ration durchgehend, also nach der Tränkephase durchgehend Heugrassilage. Und wir haben das dann mit ein bisschen Getreide, Kraftgetreide und Mais ergänzt. Das waren zuerst 1,5 Kilo und dann so ab knapp 300 Kilogramm Lebendgewicht war es nur mehr 1 Kilo. Und die Tiere am Bio-Institut, die sind dann nach der Tränkephase, also sie waren dann schon eigentlich 4, 5, 6 Monate alt, sind sie dann auf eine Kurzrasenweide gegangen, waren den ganzen Sommer, man muss dazu sagen, die waren aus Herbstabkalbungen, waren dann, oder auch aus Winterabkalbungen zum Teil noch, waren dann den ganzen Sommer auf Kurzrasenweide und sind dann noch einmal für die letzten 2, 3 Monate, damit sie unser Zielmastendgewicht von 400 Kilogramm erreichen, sind sie dann noch einmal in den Stall gekommen und sind dort mit der gleichen Ration, also mit dieser Heugrassilage-Ration und 1 Kilo Kraftfutter fertig gemästet worden.
Muss man vielleicht dazu sagen, dass wir manche Tiere hatten, die im Herbst auch schon schlachtreif waren im Biobereich. Das heißt, die sind dann direkt von der Weide geschlachtet worden.
Wir hatten dort zwei Tiere. Bei zwei Tieren war so im Biobereich einfach auch aus Platzkapazitäten haben wir zwei Durchgänge gehabt. Zwei Tiere, die sind wirklich, also die waren dann, glaube ich, noch 1, 2 Wochen kurz noch im Stall und sind dann gleich geschlachtet worden. Die restlichen, wir haben das insgesamt mit, haben wir eben pro Gruppe knapp 10 Tiere gehabt. Die anderen sind dann noch einmal in den Stall gekommen und zwar für 2, 3 Monate noch im Stall.
Endgewicht war, also das Lebendgewicht genau. War 400 Kilogramm angestrebt und das Alter der Tiere war im Schnitt ungefähr?
Es war so bei 14 bis 15 Monaten.
Natürlich waren auch manche dabei, die 17 Monate gehabt haben und manche, die schon mit 12 Monaten.
Wir haben da eine gewisse Streuung
das
auch gesehen.
Das ist immer so im Leben.
Das ist so, aus unterschiedlichen Gründen sind einfach die anderen früher, das sind Umweltfaktoren, vielleicht manchmal ein bisschen eine Genetik oder so, die hat man immer drinnen. Und diese 400 Kilogramm Mastendgewicht, die haben wir eben gewählt, weil das eigentlich also aus dem Jungrindproduktion, aus Mutterkuhhaltung, da ist auch so 400 Kilogramm Mastendgewicht, also das Lebendgewicht wird dort angestrebt und das haben wir so auch übernommen.
Genau. Schauen wir vielleicht ein bisschen in die Versuchsergebnisse hinein. Also wir haben drei Gruppen gehabt, sozusagen die reinen Fleckviehochsen, die Kreuzungen weiblich und Ochsen und weiblich, also drei Gruppen. Und genau. Wenn wir uns da die Tageszunahme nochmal grob anschauen, wo sind wir da insgesamt gelegen?
Genau, um das jetzt auch richtig zu sagen, generell also die Tageszunahmen über den gesamten Versuch waren, und das war in beiden Versuchen sehr ähnlich, also sowohl, ich nenne den einen Weideversuch und den anderen Stallversuch, waren im Durchschnitt so bei 900 Gramm. Wir haben zum Beispiel gesehen, auf der Kurzrasenweide in dieser Zeit waren die Zunahmen ungefähr bei 800 Gramm. Und da haben wir zum Beispiel gesehen, dieses kompensatorische Wachstum der Tiere, Kurzrasenweide. Und wenn sie dann noch in den Stall gekommen sind, dann sind die Zunahmen noch einmal deutlich angestiegen. Die waren dann im Durchschnitt bei 1100 Gramm.
In der Stallphase.
In der Stallphase.
Über die gesamte Periode waren wir halt dann auch knapp bei 900
genau,
Gramm.
Genau, also das war sehr ähnlich. Also da hat sich schon noch gezeigt, dass Kurzrasenweide da war gar kein Kraftfutter dabei, nur Mineralstoffergänzung, durchaus auch mithalten kann mit einer Stahlfütterung auf Heugrassilage und eben 1,5 bzw. 1 Kilogramm Kraftfutter.
Also ich kann mit der Weide Kraftfutter sparen.
Das kann, ja, genau,
man prinzipiell
sagen. Das kann man sagen.
Und das,
ja,
funktioniert. Mhm. Wenn wir jetzt vergleichen zwischen den Kreuzungen, mhm, und den Geschlechtern, das können wir ja bei, ja, bei den Kreuzungen machen. Mhm. Wie sind da die Tageszunahmen gewesen?
Genau, also da hat sich eben gezeigt, wir werten Versuche immer statistisch aus. Wir haben es statistisch jetzt nicht absichern können, aber zumindest numerisch haben die Kreuzungs-, also die Holstein-Angus-Ochsen, besser abgeschnitten als die Fleckvieh-Ochsen. Mhm. Das mag eben auch auf diese Frühreife zurückzuführen sein, dass sie auch mit vielleicht extensiveren Bedingungen besser zurechtkommen. Die Fleckvieh-Ochsen waren bei den Zunahmen über eben diesen Mastbereich ähnlich wie die Holstein-Angus-Kalbinnen. Bei den Fleckvieh-Tieren hätten wir dann gesehen, also so im oberen Gewichtsbereich, so mit ab so 300, 350 Kilogramm, sind bei denen dann die Zunahmen angestiegen. Also das würde darauf hindeuten, dieses Potenzial, oder dass sie ein bisschen spätreifer sind, dass sie ihr Wachstumspotenzial erst später dann auszuspielen beginnen. Aber eben also hier, wenn man sagt, ich möchte eher auf ein niedrigeres Mastendgewicht gehen, da hat sich zumindest numerisch, haben die Holstein-Angus-Kreuzungen hier Vorteile gezeigt.
Wie ist es, was bringt eigentlich die Mutter mit bei den milchbetonten Rassen? Bringt die ja ein bisschen Frühreife mit, das schwarzbunte Rind? Weil das haben wir ja da ein bisschen kombiniert sozusagen.
Ja, also ich muss gestehen, ich kenne auch von unseren Holstein-Tieren jetzt nicht die Zuchtwerte oder so. Kann natürlich sein, dass die Mutter hier auch einen gewissen Teil noch mitbringt. Ja.
Mhm. Okay, also bei den Tageszunahmen können wir sagen, dass die Angus-Kreuzungen, Ochsen, mhm, durchaus mit den Fleckvieh-Tieren, genau, mithalten konnten, dass wir ein gutes Zunahmeniveau hatten.
Genau.
Und jetzt schauen wir ein bisschen sozusagen Schlachtkörperqualität, mhm, an. Was kann man da so en gros sagen?
Genau, also wir haben dann alle Rinder bei uns auch geschlachtet. Wir haben ja einen eigenen Schlachthof oder ja, also einen Schlachtraum eigentlich. Und generell kann man hier sagen, dass die, ich vergleiche jetzt vor allem die Holstein-Angus-Ochsen und die Fleckvieh-Ochsen, hier hat sich gezeigt, dass tendenziell die Fleckvieh-Ochsen in der Schlachtkörperqualität besser waren als die Holstein-Angus-Ochsen, aber dass sie durchaus mithalten haben können.
Was, also, verstehst du unter Schlachtkörperqualität?
Ich verstehe also diese Merkmale, die ich darunter fasse, ist die Euro-Fleisch- und Fettklasse, die eben vor allem, also Fleischklasse ist die Bemuskelung, die Fettklasse, und auch so Merkmale wie die Ausschlachtung, der Anteil wertvoller Teilstücke folgt da darunter, oder auch zum Beispiel Muskelgröße, die Fläche des Muskelgröße. Da hat sich in der statistischen Auswertung eben gezeigt, dass die Kreuzungskalbinnen im Vergleich zu den Fleckvieh-Ochsen, da haben wir eben auch ein unterschiedliches Geschlecht drinnen oder, mhm, Kategorie, da waren die Unterschiede immer signifikant zugunsten von Fleckvieh-Ochsen, aber im Vergleich Fleckvieh-Ochsen und Holstein Angus-Ochsen waren die Unterschiede tendenziell zum Teil auch nur numerisch. Also die Fleckvieh-Ochsen hatten ein bisschen einen höheren Anteil an wertvollen Teilstücken. Auch die Ausschlachtung war mal um eine Spur höher. Die Rückenmuskelfläche war um eine Spur größer. Oder auch die Fleischigkeit. Da haben zum Beispiel die Fleckvieh-Ochsen im Durchschnitt ein schlechtes R erreicht und die Kreuzungsochsen waren eben so zur Hälfte ein R und zur Hälfte nur ein O.
Okay.
Das ist eben immer auch ein Punkt, wenn man unsere gängigen Markenfleischprogramme im Rindfleischbereich, wo eben ein R erreicht werden muss, damit sie dort hineingehen, in der Kälbermast, aber zum Beispiel auch in Österreich, darf es durchaus auch ein O sein. Gell?
Das heißt, diese frühreife, eher extensive, mhm, Kreuzungsvariante Angus hat ein bisschen in der Schlachtkörperzusammensetzung leichte Nachteile. Es ist auch die Ausschlachtung etwas geringer, weil der Verdauungstrakt größer
kann
ist.
Kann mit dem zusammenhängen.
Eben. Mhm. Dafür können diese Tiere eben, ja, Grundfutter sehr gut verwerten und beginnen früher Fett anzusetzen. Sich kann sie früher schlachten sozusagen.
Ja, genau. Ja. Mhm. Und eben ja auch, also beim Fleckvieh, wenn wir uns die Fettklasse anschauen, die Fleckvieh-Ochsen haben eine Fettklasse von 2 erreicht. Die anderen waren eben eher bei 2,5, war auch so ein tendenzieller Unterschied zugunsten von den Kreuzungen.
Da spürt die Frühreife jetzt ja, wieder genau. mit herein. Okay.
Wenn man dann Richtung Fleischqualität geht, ist das ja, werden wir ja noch sehen, ist das ja auch ein Vorteil, wenn da ein bisschen mehr Fett da ist. Ja.
Und wir wissen ja auch, auf der mütterlichen Seite und beim Fleckvieh sind wir ja in einer Zweinutzungsrasse und da haben wir ja Holstein-Mütter eingesetzt, dass die natürlich auch in den Schlachtkörperzusammensetzungen ein Minus mitbringen.
Genau.
Und also, das kann das Angus nicht aufheben.
Genau, also wir wissen aus Versuchen, wie man mit Holstein-Maststieren eine Versuchung macht, dass die Tiere wirklich zum Teil nur, also großteils nur ein O erreichen, wenn es unsere Holstein-Hochleistung ist. Ja.
Gut, jetzt könnte man aber sagen, okay, Schlachtkörperzusammensetzung, Teilstückgröße ist mir vielleicht jetzt nicht ganz so wichtig, mir geht es um die Fleischqualität.
Genau, ja.
Und die hast du dir ja auch angeschaut, sehr genau.
Genau, also wir haben ja die Möglichkeit, bei uns in unserem Fleischqualitätslabor unterschiedliche Fleischqualitätsparameter uns anzuschauen, also das auch objektiv zu messen. Zusätzlich machen wir aber auch immer noch eine Verkostung. Wir sind so Rindfleischliebhaber, wo wir auch immer noch eine Verkostung dazu machen.
Das heißt, verkosten wir aber unter wissenschaftlichen Bedingungen
genau.
das Fleisch, ohne es zu würzen.
Genau.
Und unter
Kerntemperatur, genau, also dass das immer die gleiche Temperatur hat. Es gibt da schon ein Protokoll dahinter, mit dem wir das zu 4-5 machen.
Okay, und jetzt, wie waren die Ergebnisse?
Genau, ich möchte vielleicht da mal gleich die Zartheit herausnehmen, weil die Zartheit gerade beim Rindfleisch ein wichtiges Merkmal auch für den Konsumenten ist. Und hier hat sich sowohl in dieser Verkostung, aber auch mit der objektiven Messung, wir messen das mit so einem genannten Scherkraftgerät, da werden Fleischkerne ausgestochen, das Scherkraftgerät schert die durch und das imitiert in gewisser Weise unsere Zähne und sagt dann, wie viel Kraft auch notwendig ist, das durchzuscheren. Und eben in der Zartheit haben die Holstein-Angus-Kreuzungen besser abgeschnitten als das Fleckvieh.
Sowohl Kalbin als auch
genau,
Ochsenvariante.
Genau, also bei den Kalbinen war der Unterschied zu Fleckvieh signifikant. Bei den Ochsen war er zum Teil, wir haben ja die zwei Versuche gehabt, er war immer tendenziell zum Teil auch signifikant. Also was die Zartheit betrifft, da haben die Holstein-Angus-Tiere besser abgeschnitten. Mhm. Wir haben dann gesehen, es gibt da auch Werte, wo eine Scherkraft ungefähr liegen soll, wo zum Beispiel die Fleckvieh-Tiere, wenn wir das Fleisch nur 7 Tage gereift haben, dann waren sie noch ober diesem Wert. Also okay. Das wäre noch ein bisschen als C eingestuft werden. Wenn wir das Fleisch dann aber 14 Tage gereift haben und dahin geht ja auch die Empfehlung, wertvolle Teilstücke, wir schauen uns da immer den Rückenmuskel auch an, so lang zu reifen, dann muss man sagen, hat aber auch das Fleckvieh, die Fleckvieh-Ochsen, eine sehr gute Zartheit gehabt. Ja.
Und bei dem Aromageschmack, Fettsäurenmuster, wie hat es da ausgeschaut?
Genau, also Geschmack ist immer ein Merkmal, wo ich mir sehr schwer tue, weil ich selber sehr wenig schmecke. Da haben wir jetzt keinen Unterschied, was den Geschmack betrifft, gesehen. Beim Fettsäuremuster war es eben so, da gibt es ein wesentliches Verhältnis, dass man oft hört, diese Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, das nicht zu hoch sein soll, weil in unserer westlichen Ernährung ist das oft viel zu hoch.
Wir haben zu viel Omega-6-Fettsäuren und zu wenig Omega-3.
Genau, das sind beides mehrfach ungesättigte Fettsäuren, wo aber die Omega-3 häufig in unserer Ernährung im Mangel vorliegen. Bei diesem Merkmal haben wir keine signifikanten Unterschiede zwischen denen gefunden. Wir wissen aber, dass das Fettsäuremuster auch stark von der Fütterung
und
beeinflusst wird.
Nicht so sehr
wird.
Von der Kreuzung und der
genau,
Rasse.
Genau, das haben wir
so
nicht
weit.
Gesehen. Interessanterweise, und diesem Aspekt möchte ich da noch einmal nachgehen, war, dass die Fleckvieh-Tiere einen höheren Omega-3, also dass wir rechnen uns immer den Anteil aus, einen höheren Anteil an Omega-3-Fettsäuren gehabt haben. Mhm. Das haben wir in beiden Versuchen gesehen. Wie gesagt, das ist wirklich ein sehr spezielles Thema, das möchte ich vielleicht noch einmal ein bisschen näher mal anschauen. Sonst in den Fettsäuren, die Kalbinen waren zum Beispiel, die haben mehr einfach ungesättigte Fettsäuren gehabt, aber das sind dann oft schon sehr ins Detail gehende Ergebnisse.
Aber prinzipiell ist das Fettsäurenmuster auf einem guten Niveau
gegangen,
weil wir sehr grundfutterbetont
genau.
gefüttert haben. Das spricht ja oft, das fördert ja auch die Omega-3-Fettsäure.
Genau,
oder?
Das ist eben etwas, wo man immer, wenn man sehr grünlandbasiert, mit Weide basiert, da stark punkten kann.
Wie war der intramuskuläre Fettgehalt? Den hast du ja vorher erwähnt, der ist sehr, sehr wichtig.
Genau.
Wenn man das vergleicht zwischen den
da
Kreuzungen.
Da war es eben auch so, dass die Holstein-Kreuzungen da besser abgeschnitten haben. Zwischen Kalbinen und Fleckvieh-Ochsen war der Unterschied jedes Mal signifikant. Zwischen den Fleckvieh-Ochsen und den Holstein-Angus-Ochsen war es auch zumindest tendenziell teilweise auch signifikant, um da vielleicht eine Zahl zu nennen. Unsere Fleckvieh-Ochsen haben ungefähr so 1,5 5% intramuskuläres Fett, also das ist jetzt im Rostbraten, haben wir uns das angeschaut, während die Holstein-Kreuzungen bei 2,5 waren, die Kalbinnen sogar bei knapp 3%. Also da hat man schon eine gewisse Streuung gesehen oder einen gewissen Unterschied gesehen.
Und wo in sehr in Qualitätsprogrammen wird ja oft diese 3% angestrebt, mindestens. Und da sieht man, dass wir beim Fleckvieh in diesem jungen Schlachtzeitpunkt oder zu diesem jungen Schlachtzeitpunkt schon deutlich darunter sind. Die Zartheit war trotzdem nicht so schlecht, weil wir sehr früh geschlachtet haben.
Genau, ja.
Insgesamt für den Geschmack und für die Saftigkeit soll es in Richtung 3 gehen und da haben sozusagen diese Kreuzungen in diese Richtung gezeigt.
Ja, genau. Also vielleicht, man sagt im Rindfleischbereich so zwischen 2,5 und 4% intramuskuläres Fett sollte drinnen sein, wo wir auch wissen, ein Maststier ist eher bei den 2,5% und Ochsen, Kalbinnen, also wenn sie jetzt dann mit 20 Monaten oder 30 Monaten, also etwas älter sind, sind dann eher im Bereich 3,5, 4,5% intramuskuläres Fett, ja.
Also insgesamt kann man sagen, das Produkt würde am Markt bestehen können, oder? Und jetzt ist meine Frage, gibt es dazu jetzt schon aktuell ein Markenfleischprogramm in Österreich? Kann ich das sozusagen an die Rinderbörse liefern und sie vermarkten es? Wo stehen wir da?
Genau, also da ist es eben so, wir haben uns jetzt einmal dieses produktionsseitige Potenzial angeschaut, aber damit das natürlich dann auch Richtung Konsument geht, bräuchte es mehr Partner in dieser gesamten Wertschöpfungskette. Wir wissen jetzt einmal, was das Produkt kann. Ich denke mal, wenn jetzt jemand aus der Direktvermarktung sagt, er möchte, er interessiert sich für das Produkt, das würde gut auf seinen Betrieb passen, könnte er sofort damit starten.
Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Milchviehbetrieb mit schwarzbunten Rindern bin, dann könnte ich sagen, ja, ich gehe dieses Wiesenrindkonzept nach. Ich besorge mir Samenportionen von Angus und belege einen Teil meiner Kühe, vielleicht jene, die ich für die Weiterzucht nicht verwenden möchte, mit Angussamen. Und diese Tiere, die daraus dann zur Welt kommen, mäste ich entweder als Kalbin oder als Ochse, und vermarkte dieses Produkt dann direkt an die Konsumentinnen und Konsumenten. Bin in etwa im Bereich der Mutterkuh-Jungrindfleischproduktion oder so von der Schlachtkörperausbildung und von der Fleischqualität. Dort hätte es ein Potenzial.
Genau. Und aber auch in diese Richtung denkend, wir wissen, dass die Mutterkuhhaltung in Österreich stark zurückgeht. Mutterkuhhaltung ist sehr viel auch im Biobereich. Ich höre immer wieder, dass es da auch Probleme gibt, im Biobereich genügend Jungrinder, das geliefert werden. Gerade ja, natürlich ist ja einer, der sehr viel Jungrind hat. Ich denke mir auch, dass es, wenn man es schafft, hier in diese Richtung zu gehen und hier solche potenten Partner mit ins Boot holen kann, könnte das auch sich, dass es auch größer wird und auch Richtung eines Qualitätsprogrammes gehen könnte. Wir wissen aber auch, also zum Beispiel, viele kennen das Calprosé. Das ist ja in den letzten Jahren, ist das immer präsenter geworden. Und da habe ich auch schon mitbekommen, was das doch für eine Anstrengung, da ist ja die AG Rind mit, auch Astrokalb ist da ein starker Partner, dass es da also schon auch Partner braucht, die das stark auch pushen und mithelfen und hinter so einem Produkt stehen. Aber ich sehe schon noch Potenzial, gerade in diese Richtung gehend. Wir haben hier ein sehr hochwertiges Produkt, also ein Top-Produkt, was die Qualität, was die Fleischqualität betrifft. Und ich denke, es bringt halt auch noch sehr viele zusätzliche Aspekte mit ein, also die man auch gut vermarkten kann. Also
heißt, grundfutterbetonte Fütterung heißt weniger Exporttiere,
das
bedeutet auch Schlachtung bei geringerem Mastendgewicht, was den CO2-Fußabdruck pro Kilogramm Fleisch reduziert.
Genau,
also wir haben sicherlich ein sehr nachhaltiges Produkt, oder?
Genau, und das ist etwas auch, also das ist ja diese sogenannte Produktionsqualität. Ich glaube, dass man da schon noch beim Konsumenten punkten kann, wenn man diese Aspekte mit schafft zu vermarkten oder so. Also ich sehe schon noch Potenzial, es bräuchte die Partner, dass man sich hier gemeinsam auch an den Tisch setzt und das in diese Richtung entwickelt.
Ja. Das heißt, wenn es in die Größe geht, braucht es natürlich schon von der Anpaarung her die Unterstützung. Das heißt, ich brauche frühreife Angus-Stier-Samen.
Genau,
ich brauche ausreichende Betriebsanzahlen, die mitmachen.
Genau, also sollte man ja kontinuierlich beliefern, das ist was Wesentliches.
Herden sozusagen, Betriebe, die schwarzbunte Kühe haben, oder auch Dinge vielleicht auch mit Braunswiss, haben wir aber nicht untersucht, muss man jetzt fairerweise dazu sagen, die diese Anbauungen dann machen mit einer gewissen Tieranzahl und wo ich dann kontinuierlich auch diese Tiere mäste.
Ja, genau, ja. Ich würde es auch so sehen. Ich glaube, das ist ein bisschen noch Zukunftsmusik, aber ich denke, man sollte dahin auch weiterdenken. Ja.
Und dann muss ich natürlich ein Qualitätsprogramm aufstellen, wo ich sage, okay, wo sind meine Mindestkriterien?
Genau.
Wie schwer dürfen sie maximal sein? Wie leicht dürfen sie wie schwer müssen sie zumindest
genau,
sein?
Genau, dass man da gewisse Kriterien erstellt.
Und auch
ist natürlich, wir haben in Österreich schon sehr viele Markenfleischprogramme im Rindfleischbereich. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz leicht umzusetzen, aber ich denke, wenn der Wille da ist, könnte es in diese Richtung gehen, ja.
Wenn wir spüren, dass es knapp wird, und das haben wir teilweise, dann könnte das ein zusätzliches Standbein sein, auch in Richtung, dass sozusagen ein Vermarktungspartner, unsere größeren Vermarktungspartner, die wir ja kennen in Österreich,
genau,
dass
ja.
jemand sagt, okay, ich nehme das Produkt mit herein.
Genau, ja.
Und das ist jetzt sozusagen eine Strategie für mich und dann könnte ich die Bauern mitnehmen.
Genau, natürlich braucht es auch für die Bauern da noch eine gewisse Beratung. Das ist ganz wesentlich, dass man dort Beratung mitnimmt, wo wir als Forschungseinrichtung natürlich Inputs liefern können, aber die Betreuung der Landwirte gerade zu Beginn, da braucht es auch Partner. Und die Beratung,
aber da sind wir ja immer gut in Kooperation und das könnten wir gemeinsam schaffen. Gut, wenn man sich jetzt über diese Ergebnisse interessiert, du wirst ja dazu, publizierst ja auch dazu, das werden wir auch verlinken sozusagen mit unserem Podcast-Beitrag. Kann man es nachlesen, einen Fachartikel hast du dazu geschrieben.
Der ist im Blick ins Land oder im Rinderprofi, das gehört zu Blick ins Land entschieden. Der Abschlussbericht wird spätestens Ende März fertig sein.
Und wird dann dazu gehängt bei unserem Podcast.
Und auch, es wird zwei Tagungen dieses Jahr geben, unsere viehwirtschaftliche Fachtagung und die Biotagung dann im Herbst. Und auch dort wird es jeweils einen Beitrag zu diesem Projekt mit unterschiedlichen Aspekten eben geben.
Liebe Margit, danke vielmals, dass du uns diese Projekte, interessanten, innovativen Projektergebnisse vorgestellt hast. Ich kenne keinen Versuch, der das genau untersucht hat, was wir hier erstmals gemacht haben. Wir sehen ein Potenzial. Wir brauchen jetzt die Unterstützung von mehreren, um das weiter zu betreiben. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Ich wünsche dir für deine Arbeit alles Gute. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bitte teilen Sie unseren Podcast, wenn es für Sie interessant war. Wir haben sehr viele Podcasts, schon über 100. Hören Sie hinein bei anderen. Es sind sehr viele interessante Themen dabei. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.